Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Ihr letzter Eintrag ist wie eine kleine Visitenkarte. Dieser Eintrag ist voller Poesie, der ist voller Liebe zu einem einst vielleicht fremden Land und der ist auch voll, sagen wir mal, ein bisschen lakonischer Selbstironie. Sie hat die vergangenen 100 Tage vor der Weltmeisterschaft den WM-Countdown für die Homepage von NTV geschrieben, die deutsche Journalistin Katrin Scheib. Und sie hat uns die wichtigsten Infos über Russland in SMS-Form beschert. Sie hat über das Katzenorakel aus St. Petersburg geschrieben und was man wissen muss, wenn man Aeroflot fliegt. Und eben ihr letzter Eintrag, der ist heute veröffentlicht worden und schon die Überschrift gibt uns einen Eindruck von Katrins Gedankenwelt. Die lautet nämlich, Berufe in Russland, du bist ein Ist. Mit Gedankenstrich. Katrin, du merkst, das ist Schrift, geschrieben ist das besser als gesagt, ne, wegen dieses Gedankenstrichs.
Bist du? Es ist vor allen Dingen deshalb, es ist auch deshalb nicht, ich muss dich ein klein bisschen korrigieren, Sven.
Oh nein, weil du dir die Überschrift Countdown nicht ausgedacht hast.
Erstens das war ein kluger Kollege. Meine war nicht ganz so schön, meine war was mit Ist-Zustand. Aber vor allen Dingen, weil dieser Countdown mir großen Spaß gemacht hat und wir darum gemauschelt haben und nach der 1 ich morgen noch eine 0 schreibe.
Oh nein, du schreibst noch einen.
Ja, einen noch. Also ich habe ihn fast fertig und wenn wir gesprochen haben, dann schreibe ich ihn fertig und dann schicke ich den nach Berlin.
Worüber?
Sag ich nicht.
Okay.
Musst du morgen lesen? Nein, so die Bilanz der letzten 100 Tage.
Das heißt, bist du, keine Ahnung, traurig, dass jetzt WM losgeht und du diese Spaßaufgabe nicht mehr hast?
Nee, das nicht. Also ich bin jetzt schon reif. Ich habe jetzt auch Lust, dass das, was irgendwie seit 100 Tagen sich da abzeichnet und länger, jetzt mal passiert. Es hat total Spaß gemacht. Ich hatte da große Freiheiten. Ich konnte über jedes Thema, Fußball oder Alltag oder drumherum schreiben. Aber ich bin auch froh, wenn ich jetzt mal nicht diesen Moment habe, abends beim Essen zu denken. Und du hast noch kein Thema für morgen früh.
Heißt das denn, du kannst
kam jetzt nicht
gucken?
Oft vor, aber ab und zu. Ja, ich kann viel gucken. Auf
okay.
jeden Fall.
Und du musst nicht berichten, sondern du kannst ein bisschen als Zuschauerin das Ganze dann genießen.
Genau, ist so eine Mischung. Also ich werde sicherlich noch das ein oder andere für ntv.de schreiben oder auch für andere. Aber es ist, ich bin jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur mit Arbeit ausgelastet. Es ist am Sonntag ist das erste Deutschlandspiel. Ne? Da weiß ich schon, wo ich zum Gucken bin und nö, wird.
Katrin Scheib ist deutsche Journalistin, wohnt seit ein paar Jahren in Moskau und wir reden heute Abend über Bockwürstchen und was man als Deutscher unbedingt in den kommenden 4 Wochen wissen muss.
Deutschlandfunk Nova.
Und wer Katrin nicht kennt, wird Katrin jetzt kennenlernen. Denn Katrin, wir haben Kreativität wieder eine große Rolle in unserem Redaktionsalltag spielen lassen und uns 3 wahnsinnige mögliche Aktivitäten für und mit dir ausgedacht. Und du darfst dich für
Sven,
eine entscheiden.
Das macht mir Angst.
Ja, ich weiß, es soll es auch. Das ist auch ein bisschen Absicht. Mhm. Die erste Möglichkeit ist, Auftritt als Background-Sängerin mit einer Band deiner Wahl.
Mhm. Okay.
Macht das was mit dir?
Es geht. Ich bin ja mehr so Chorkind. Ich mag das ja, wenn man mehr so im Rudel auf der Bühne steht und noch ein paar mehr Leute um sich rum hat.
Wenn du dir einen Chor aussuchen könntest, wäre das denn was für dich?
Ich habe mir hier in Moskau einen Chor ausgesucht. Moskau International, also Moskowski Meshtunarodny, wo Russen und Leute aus aller Welt zusammen singen. Den würde ich mir wieder aussuchen.
Gibt es irgendwie einen Chor oder sowas, wo du sagen würdest, wenn ich einmal die Chance hätte, mit denen zu singen, dann würde ich das machen? Manchmal gibt es ja so, ich weiß nicht, ganz berühmte Chöre oder so, die vielleicht besonders attraktiv sind.
Nee, das wäre dann eher ein Ort, glaube ich. Weil also mit dem Chor hier, in dem ich bin, wir haben schon ziemlich viele coole Sachen gemacht. Wir waren in Sochi bei der Chorolympiade. Wir sind im Konservatorium aufgetreten und was weiß ich. Ich würde gerne mal hier in Moskau im Tschaikowski-Saal singen. Das hatten wir bis jetzt noch nicht und der soll ganz großartig sein, wenn man da auf der Bühne steht. Das kann ich mir vorstellen. Können wir das dann ändern?
Das können wir, genau, das würden wir anpassen entsprechend. Ja. Zweite Möglichkeit steht hier wortwörtlich so, mit Sven Preger, also mir, in den Fanblock seiner Lieblingsfußballmannschaft. Oha.
Sven, oute dich mal schnell. Wo muss ich da hin?
Ja, das erahnst du schon. Jetzt müssen wir einmal kurz erklären, dass wir uns schon lange, lange kennen, weil wir zusammen Zeit an der Universität verbracht haben. Und wir haben zusammen.
Da warst du noch ganz kleiner Grundstudie und ich war schon kluger Hauptstudie.
Ja, und von dir habe ich so viel gelernt.
Ach, gleichfalls.
Genau, bis ich dann erfahren habe, dass du Schalke-Fan bist, währenddessen ich ja zu meiner Heimatstadt, also dann tatsächlich zu Dortmund gehöre. Könntest du dir das vorstellen?
Oh, weißt du, Sven?
Nö.
Ich würde das machen, weil fremde Welten kennenlernen, warum nicht? Ich bin nach Russland gegangen, da wird mich jetzt der BVB-Fanblock auch nicht mehr schrecken.
Das geht?
Klar geht das.
Warst du schon mal im...
Eines meiner Patenkinder ist BVB-Fan und man muss da, glaube ich, im Dialog bleiben.
Ach schön. Dritte Möglichkeit, mit der Transip von Moskau nach Wladiwostok, wahlweise auch bis zum Baikalsee.
Ja, jederzeit.
Schon mal gemacht?
Das würde ich auch... Nein, leider nicht. Und das ist, glaube ich, auch... viele Russen gucken da sehr verwundert drauf, auf die Bekloppten, gerade Deutschen, die das machen, wenn man das doch einfach sehr komfortabel fliegen kann. Ich war mal am, also Markus und ich, mein Mann und ich waren am Baikal im Urlaub und da gibt es so ein Stück stillgelegte Strecke, die nicht Transsib, sondern Transbaikal. Und dann schaukelst du einen Tag im Zug mit Tempo 30 am Ufer von diesem unfassbar tollen See entlang und guckst weitgehend aus dem Fenster und zwischendurch mal eine halbe Stunde in dein Buch und dann änderst du vielleicht mal die Musik, die du hörst und dann guckst du wieder aus dem Fenster. Und das war ein total großartiger Tag und davon könnte ich mir mehrere vorstellen.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also sagen wir mal Chorauftritt irgendwo mit mir einmal zu Borussia oder Transsib von Moskau nach Vladivostok?
Trag's mir nicht nach, ich nehme die Transsib.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Katrin Scheib ist zu Gast, ist deutsche Journalistin, wohnt seit 2014 in Russland, also genau so lange, wie Deutschland amtierender Fußballweltmeister ist. Und Katrin, ich kann dir sagen, hier in Deutschland, meine Wahrnehmung, ist bislang nicht viel los. Es gibt keine Fähnchen, selbst das Deutschlandradio hat noch nicht schwarz-rot-gold geflaggt, nix. Und wenn das gegen Mexiko für die Deutschen am Sonntag so ein lahmes 1-1 wird, dann kannst du die WM wahrscheinlich hier vergessen, bevor es losgeht. Und die Frage, die ich jetzt stelle, wollte ich als Journalist immer schon mal fragen, habe ich mich aber nie getraut. Oh. Katrin Scheib, wie ist die Stimmung in Russland?
Oh, warte, ich hole kurz meine Fellmütze.
Ja.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, Sven, was du bei euch als keine Stimmung empfindest, das ist mehr, als wir hier haben. Ich war jetzt letztes Wochenende in Berlin, weil Freunde geheiratet haben. Bei euch sieht man mehr im Straßenbild. Und klar, okay, wenn ihr bei euch noch nicht so die Deko-Enthusiasten seid, aber man sieht wenigstens mal, weiß ich nicht, eine Werbung oder im Supermarkt irgendwelche Sachen. Jemand schickte mir neulich ein Foto vom WM-Joghurt und es gibt diese schlimme Werbung, wo irgendwer, ist es Mediamarkt, irgendwas von Rubellosen statt Rubbellosen erzählt. Mir stellen sich immer alle Nackenhaare auf. Und das siehst du hier, also du siehst hier noch weniger. Es ist, was du siehst, ist offizielle Deko, ne? Also was die Gastgeberstädte aufstellen können, das ist immer dieses gleiche Corporate Design in dem Dunkelblau und dem Dunkelrot. Und da sind typische russische Symbole drauf, ein Kremlturm, die Gagarin-Statue und halt Sabivaka, dieses Maskottchen. Aber ich habe noch keine Fahne in einem Auto gesehen. Ich habe noch nichts gesehen, was aus dem Fenster hängt. Es gibt auch fast keine irgendwie so in Läden Schaufenster, die dekoriert sind, außer jetzt auf so den ganz, also so den richtig dicken Einkaufsstraßen. Da siehst du manchmal was. Seit ein paar Tagen kriegt man so mit Restaurants, die haben dann irgendwelche Deals. Habe ich gesehen, gratis Wodka, wann immer England ein Tor schießt. Da hat jemand, glaube ich, sparsam kalkuliert. aber sonst, es ist nicht so viel.
Wird sich das denn ändern in den kommenden Tagen? Weil du glaubst, es ist manchmal so, wenn es dann losgegangen ist und man merkt, das ist so das russische Team, es verändert sich dann? Oder was glaubst du?
Also was sich natürlich ändert, was der große Faktor ist, ist, dass jetzt die ganzen internationalen Fans ankommen. Ne? Mhm. Also das merkst du im Stadtbild, das hörst du auch im Stadtbild durchaus schon. Ich war gestern in einem Café und da saßen draußen irgendwie ein paar kolumbianische Fans und wir gingen, also die Bekannte, mit der ich da war, und ich saßen drin. Und dann plötzlich müssen irgendwie Fans aus Peru vorbeigekommen sein. Jedenfalls gab es dann Schlachtrufe hin und her und großes Gejohle. Und die ganzen Russen im Café haben gestaunt und rausgeguckt und so. Haben das auch genossen, ne? Das war wohlwollend und so. Mhm. Aber ich habe jetzt hier noch keinen im Russland-Trikot oder mit Blumengirlande um Hals oder so gesehen.
Aber das heißt, das ist nicht so ein, keine Ahnung, wie ich das formulieren soll, so ein nationales Thema, wie ja die Nationalmannschaft und Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland ja dann doch irgendwie sind.
Also ich glaube, die Mannschaft, aus der in Russland tendenziell mehr Stolz gezogen wird, mehr Identität, ist weiterhin die Eishockey-Nationalmannschaft. Wenn du dir einfach anschaust, was die historisch alles geleistet hat, natürlich auch in der sowjetischen Tradition, nicht nur jetzt als Russland, sondern auch davor, da stecken einfach Jahrzehnte von, in diesem Sport sind wir wer, da reißen wir international was und das ist immer so das klassische Gespräch, du sprichst mit einem Russen über Fußball und Eishockey und dann ist es immer, ja, Fußball, das seid ja ihr Deutschen, aber ihr seid ja inzwischen in Eishockey, ja, das war ja neulich auch gar nicht so schlecht, so, ne, so ganz nett und konstruktiv, aber halt, weil die Russen wissen, die sind halt einer von den 3, 4 Großen da auf dem Eis, nicht auf dem Platz. Und naja, im Fußball, die Nationalmannschaft steht in diesem FIFA-Ranking, so sehr man über dieses Ranking reden kann, echt richtig schlecht da und auch verschlechtert sich auch noch regelmäßig. Ich erlebe hier eigentlich eher schwarzen Humor im Umgang mit der eigenen Nationalmannschaft.
Also so im Sinne von, wir wissen gar nicht, ob wir die Vorrunde überstehen, wenn überhaupt.
Total. Also gestern noch im Gespräch zu einer jungen Frau hier gesagt, so, und dann, ne, also ein Freund sagte das und ich sollte übersetzen, wünschen wir hier Russland natürlich allen Erfolg bei der WM. Und dann sagte sie sehr leise und sehr philosophisch, davon können wir nur träumen.
Das ist wenigstens Humor, der irgendwie
ja, total. Wie gesagt, und auch oft total knaller schwarzer Humor. Die hatten diese Nummer, du solltest bei Twitter entscheiden, was für ein Slogan auf dem Mannschaftsbus stehen soll.
Ja, genau. Gibt es den, Slogan? Wie Best Never Rest in Deutschland?
Ja, den gibt's. Und das, ich glaube, es heißt Spiel mit offenem Herzen oder so, was ich chirurgisch zweifelhaft finde. Aber die ganzen Vorschläge darunter waren halt so, die russische Mannschaft, ich möchte einfach mal den Ball treffen. Oder, warte mal, das Ergebnis ist egal, gebt uns einfach das Geld. Und das war halt alles von russischen Fans. Oder Mannschaftsbus zu verkaufen, nur wenige Kilometer gefahren, Preisverhandlungsbasis. Da trifft halt dieser Humor, der hier wirklich im Lande top ist, auf eine Mannschaft, die halt nicht gerade glänzt. Und dann arrangierst du dich eben damit, indem du diesen Humor einsetzt.
Jetzt hast du gerade schon das gesagt, was du eigentlich, also du bist ja im ersten Beruf Journalistin und hast eben auch den WM-Blog geschrieben. Im zweiten Beruf bist du ja ganz offiziell seit ein paar Tagen auch Übersetzerin. Hast das ja gerade auch angedeutet, weil du machst nicht nur den WM-Counter, du hast auch noch einen eigenen Blog und du hast diese sehr schöne Geschichte aufgeschrieben, wie ein Freund von dir, der dich besucht hat, den Pass verloren hat. Und weshalb ich darauf nur komme, ist, weil es ja so ein bisschen zeigt, also keine Ahnung, was haben wir für ein Bild von Russland und wie gehen die Russen damit um? Sag uns zuerst, ob der Pass wieder da ist und dann rollen wir die Geschichte auf.
Ja, da muss ich den Freund, der auch hier nur R-Punkt heißen soll, R-Punkt, wenn du das hörst.
Name,
ne?
Von der Redaktion gekürzt.
Name der Redaktion, extrem bekannt. nachdem wir da uns, der Pass ist wieder da, das heißt aber nicht, dass wir uns an dem Abend nicht 5 Stunden von 19 Uhr an, es ist eigentlich richtig, was jetzt hier, genau, bis Mitternacht, kurz nach Mitternacht, auf diversen Polizeiwachen und mit insgesamt 11 verschiedenen Polizisten beschäftigt haben.
Teamgröße.
Teamgröße habe ich auch. Ich habe zwischendurch gesagt zu dem Russen, das ist ja genau eine Fußballmannschaft hier. Und das fand er dann auch nett und es hat aber den Prozess auch kein Stück beschleunigt. und genau, dann, also wir haben uns da sehr lange rumgetrieben, das kann ich gerne gleich noch ein bisschen erzählen. Und dann ist hier mein Freund zurück ins Hotel, sollte da nochmal gucken, ob nicht doch irgendwo der Pass dort ist und meldet zurück, dass nein. Und am nächsten Morgen hat er ihn dann gefunden. Und dann sind wir nochmal zur Polizei gegangen, haben die ganze Anzeige wieder rückabgewickelt. Das waren 5 Stunden, in denen unendlich viele Polizisten versucht haben zu helfen. Sehr, sehr langsam. Mit vielen anderen Baustellen. Ich weiß jetzt von einem von denen, wo er herkommt und was seine Kinder gerne machen. Und einer hat uns ganz viel erzählt, was man als Tourist in der Stadt Saransk machen soll. Dann war da noch ein anderer, der auf der Polizeiwache war, ein junger Ägypter, der konnte sich nicht richtig verständigen, aber der musste eigentlich zurück in die Stadt, wo er studiert. Und die Polizisten waren extrem zauberhaft zudem dafür, dass der sich auch aus einer, also der sagt, er weiß nicht, ob verloren oder geklaut, der hat halt sein Portemonnaie in die Tasche von seiner Kapuzenjacke gesteckt. In der Metro, der war halt wahrscheinlich noch nicht so das, was man so streetwise nennt, ne? Nicht so ganz großstadttauglich. Und all diese Baustellen und zwischendurch noch ganz andere haben sich am Ende gelöst. Und auf eine Art, das ist jetzt natürlich nicht die Geschichte, die sagt, jeder russische Polizist wird dir immer freundlich, herzlich, hilfsbereit begegnen. Das wird dir wahrscheinlich auch nicht mit jedem deutschen Polizisten passieren. Und natürlich ist es ein Faktor, dass eben ich dazugekommen bin, ich leidlich Russisch spreche und dass man als Frau auch irgendwie so ein deeskalierender Faktor ist, glaube ich. Ich hatte auch ein Kleid an dem Tag, es war alles total weiblich und das gibt dann immer so große Stühle anbieten und zuvorkommend sein und möchten sie was trinken und so, ne? Das ist dann diese Galanterie, die hier sehr so verwurzelt ist, die spielt dann auch eine Rolle. Aber es zeigt, glaube ich, ziemlich sicher, dass das jetzt auch nicht aus dem Stand sein muss, ich fliege nach Russland und fürchte mich vor der Polizei.
Ja, genau, das ist eigentlich der Punkt, wo ich beim Lesen der Geschichte auch gedacht habe, naja, wäre das jetzt so, wo ich erstmal die Sicherheitsbeamten direkt ansprechen würde, jetzt denke ich so, ja, als Tourist bei einer WM vielleicht ein bisschen eher, aber zu sagen, ja, okay, es ist zumindest was und es dauert 5 Stunden, aber sie sind hilfsbereit, kann dir in Deutschland auch passieren, es dauert auch 5 Stunden, weil du irgendwo sitzen musstest oder warten musstest oder so, das mag jetzt ein bisschen mein Bild der deutschen Behörden sein, aber es kann dir hier genauso passieren und vielleicht ist im Ergebnis dasselbe, es ist eine Anzeige aufgenommen.
Ja, also es ist tatsächlich im Alltag so, als wir neu hinkamen, haben uns auch viele gesagt, so also mit Sicherheitskräften, gerade in der Metro, besser keinen Blickkontakt. Nicht, weil dann was Schlimmes passiert, aber schon, weil sie dann denken, ja gut, die guckt, vielleicht winke ich die auch mal raus zur Kontrolle und schaue mir mal die Papiere an. Und in der Metro ist man ja immer von A nach B unterwegs. Und das ist hier eben ein autoritär regiertes Land, das heißt, die begegnen auch ständig Uniformierte. Und das verlangsamt einfach den Tag ganz ungemein, wenn man ständig seinen Pass zeigen muss. Was mir als westlich aussehende weiße Frau sehr selten passiert, was ein komplett anderes Bild ist, wenn du zum Beispiel Zentralasiate bist. Ne, das klassische Racial Profiling, die werden ständig rausgewunken, durchaus auch eher unwirsch hin und her, wie sagt man, beordert, ja, ja. Lass mal Tasche gucken, zeig mal Pass und jetzt und schnell und Dalli. Ne? Also, dass ich da mit meinem Bekannten eine gute Erfahrung hatte, heißt nicht, dass es all diese Situationen nicht gibt. Es heißt aber eben auch nicht, dass man automatisch beim ersten Kontakt mit der Polizei hier, also dass der Schritt zur Polizei
eine große Hemmschwelle sein muss.
Genau, eben.
Ja, ja. Ja. In Russland, Katrin, in Brasilien gibt es ja seit der WM da dieses Sprichwort, wenn was ganz Schlimmes passiert ist, sagen die unter anderem auf Brasilianisch dann Tor für Deutschland. Davon abgesehen, glaube ich, haben viele vor 4 Jahren auf das deutsche Team relativ positiv reagiert, zumindest auch auf die Art, wie die Weltmeister geworden sind, auch wie die mit dem Sieg gegen Brasilien umgegangen sind. Und 2006, also 8 Jahre davor nochmal, haben wir hier in Deutschland ja auch gesehen, ja, es geht so eine Mischung aus, wir können Gastgeber sein, uns darüber freuen, wir können für andere da sein und uns selbst feiern. Jetzt hast du vorhin schon erzählt, ganz so viel ist auf den Straßen, zumindest in Moskau, was du ja am ehesten zu sehen bekommst, noch nicht los. Hm. Kannst du denn was dazu sagen, wie die Russen in Anführungszeichen mit der Rolle als Gastgeber von so einer Veranstaltung umgehen?
Also 2 Blicke darauf vielleicht. Das eine ist das Offizielle. Das ist ein großes Ereignis, das ist wichtig fürs Renommee, international, aber vor allem auch innerhalb des Landes. Auch wenn da einige Stadien irgendwie spät fertig geworden sind und vielleicht ab dem, sagen wir mal, 16. Juli an der einen oder anderen Stelle der eilig verlegte Putz dann vielleicht wieder bröckelt. Ich habe keine Sorge, dass hier die großen Baustellen, Logistik, Spielstätten und sowas, ne, dass da was hakt. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das alles fluppen wird.
Parkplätze, die Leute kommen von A nach B, die Infotafeln sind aufgestellt, genau. Also was.
Ja, ja, ja. Die Infotafeln stehen seit Wochen und Wochen. Ich habe vor ein paar Wochen meine Fan-ID abgeholt. Und da war es fast so, du stehst an der einen Hinweistafel und kannst, also wenn du ein paar Freunde dabei hast, kannst du eine kurze Menschenkette machen zur nächsten. Also es war super ausgeschildert und alles. In Petersburg standen die Mitte Mai und waren auch alle schon, weil Petersburg alternativ schon mit Graffiti verziert und so. Also da würde ich mir gar keinen Kopf machen. Und das andere ist halt so, was du sagst, Stimmung im Land, ne? Die Gastgeberrolle ist eine ganz wichtige Sache hier. Das hat man ja auch im Vorfeld oft gehört, das stimmt auch.
Weil es traditionell eh verankert ist?
Ja, genau, es ist traditionell verankert. Du hast halt viel mehr, es ist so eine Schwelle, dass wenn du halt wirklich den Schritt schaffst vom Öffentlichen ins Private oder zumindest ins Persönliche, dann ist es extrem herzlich, extrem gesellig, hilfsbereit. So banaler Kram. Ich treffe eine russische Bekannte auf dem halben Weg irgendwo auf der Straße. Ich bin irgendwo hin unterwegs. Ich sage, wohin gehst du? Und ich sage, ja, hier zum Supermarkt oder ins Einkaufszentrum. Sie sagt, aha, und läuft so neben mir her mit ihrem Schirm und wir quatschen durch den Regen und sind wir da. Und ich sage, ja, ich wollte jetzt hier ins Untergeschoss, wo musst du denn hin? Und die sagt, nee, ich gehe jetzt wieder nach Hause, aber du hattest ja keinen Schirm bei. Ne? So Momente habe ich hier echt viele erlebt. Russische Trinksprüche mit großem Pathos, großer Sentimentalität, wie wichtig es ist, international sich zu verbrüdern, miteinander zu feiern. Und beim Confed Cup, was ja so ein bisschen die Proberunde war, da war ja durchaus die Baustelle, dass sie die Stadien nicht vollgekriegt haben und dann großflächig Tickets verschenkt und verteilt haben. Und da saßen dann eben neben die Russen, die sich zum Teil wahrscheinlich noch nicht näher mit, sagen wir jetzt mal, Kamerun oder so oder Chile auseinandergesetzt hatten. Aber nun waren sie also da, nun war das ihre Mannschaft und dann wurde hier Chile angefordert und angefeuert und Kamerun. Also diese Idee, diese Rolle, dass es jetzt die Aufgabe ist, sich hier von der besten Seite zu zeigen und den Leuten das nett zu machen, ich glaube, das ist ein großer Faktor und das wird man genauso erleben.
Haben die Menschen, die sich da vielleicht auch ein bisschen berufen fühlen und sagen, ja, wir leben jetzt diese Gastgeberrolle, haben die Sorge davor, dass jetzt auch ein bisschen im Klischee gedacht, wir aus dem Westen jetzt dahin kommen und sagen, ja, ihr im totalitären Russland mit Putin und so weiter und so fort, also wir mit so einer gewissen, ich weiß nicht, moralischen Überheblichkeit da aufschlagen und auch noch Weltmeister werden wollen? Also ist das eine Sorge, die vielleicht da ist?
Das finde ich schwer zu sagen, weil ich jetzt natürlich nicht Meinungsforscher bin. Das ist mir als Thema so nicht begegnet in privaten Gesprächen. Generell ist natürlich, wenn du in einem Land wie diesem lebst, bist du es gewöhnt, zwischen politischem und privatem oft zu trennen. Gerade wenn du, wie in diesem System, wenn dir relativ klar ist, dass du politisch nicht viel ändern kannst. Und so eine gewisse Konzentration aufs Private ist hier sowieso wie sagt man, in der Gesellschaft aktuell sehr, sehr festzustellen. Also die Zahlen, wer aktuell sagt, er würde für seine politischen Ziele demonstrieren gehen, das ist einstellig. Mhm. Ich glaube, es sind 8% aktuell, so in der Kante, ne? Und im Gegenzug eben dann die Konzentration auf Privat, Familie, Freundschaft, meine Wohnung, meine Datsche, durch mein Leben kommen und es mir hier nett machen. Und dazu gehören natürlich genau sowas, auch private Begegnungen. Und darum diese Trennung ist, glaube ich, ein großer Faktor.
Hast du, wenn du jetzt für die, ich meine, es sind 100 Geschichten, die du irgendwie auch finden durftest, musstest, also wenn man es täglich machen muss, ist es ja mal so, hast du bewusst nach sowas auch geguckt, also zu sagen, ja, wo sind die Geschichten, die vielleicht im Privaten stattfinden, die aber genau das auch zeigen, also dass vielleicht das Politische nicht privat ist, oder hast du einfach geguckt, wo sind die Dinge, die du erlebst, die irgendwie auch was mit dir anstellen, oder wo du einfach auch merkst, ah, da ist so mein deutscher Blick in Anführungszeichen auf die Dinge da und ich lerne da nochmal was, oder wie hast du geguckt?
Auch ganz gemischt. Also Sachen, die in privaten Gesprächen aufkommen, Sachen, die man irgendwo liest, Sachen, die man erlebt. Oder dann stehst du irgendwie und, weißt du, guckst du so 10 Minuten auf was und plötzlich fängst du an, dich zu fragen, warum das so ist. Oder einzelne Wörter. Also zum Beispiel das russische Wort für Fan, dass das eigentlich bedeutet, jemand, der krank ist, der für etwas krankt, so wie wir vielleicht auf Deutsch sagen würden, mitfiebern. Also das konnte alles sein, so Alltagsanekdoten und daraus dann was zu weiterzuentwickeln.
Lieblingsanekdote? Gibt's sowas?
Aus dem Stand schwierig. Das Letzte, was ich jetzt gehört habe, also Behindertengerechtigkeit, Inklusion und so sind keine großen Baustellen hier. Im Gegenteil, das wird sehr vernachlässigt. Und gerade zum Beispiel, wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist, ist es schwer. Und in der Metro, die ja eigentlich echt eines der Moskauer Prachtstücke, eine der Hauptsehenswürdigkeiten ist, gleichzeitig eine wichtige Funktion hat und total schön und beeindruckend ist an vielen Stellen, bist du als Rollstuhlfahrer oder zum Beispiel auch als Mensch mit Kinderwagen oder als älterer Mensch echt gekniffen, weil es gibt halt kaum, also keine, so gut wie keine Aufzüge. Es gibt im Zweifel Treppen oder maximal Rolltreppen. Und wir waren gestern bei Freunden und eine erzählte dann, es gibt natürlich ein paar Haltestellen, zum Beispiel wenn du mit dem Aero Express, diesem Flughafenzug, zur Metro fährst vom Flughafen und da umsteigst, das ist dann noch behindertengerecht. Und dann war sie an der Metrohaltestelle Kurskaya und da stand ein Mann in einem Rollstuhl, also stand es Quatsch, also saß ein Mann in einem Rollstuhl, relativ fassungslos, am Fuße so einer Treppe, wo er jetzt hoch musste und wusste nicht so richtig, was geschieht. Und dann kam, die Freundin ist halb Russin, halb Usbekin, sagte sie, und viele Zentralasiaten arbeiten in Moskau, das ist die, ist die Region, wo viele Gastarbeiter herkommen. Und sie sagte, da kamen halt 2, 3 usbekische Männer und winkten noch 2 ran und dann haben die den Typen die Treppe hochgetragen und haben sich, dann kamen noch mehr und haben sich abgewechselt, weil das auch schwer ist und eine große Treppe. Und am Ende hatten sie ihn oben und das ist vielleicht auch so ein bisschen, das kommt zurück zu dem, wovon wir vorhin sprachen, dass halt vieles, was hier offiziell oder institutionell ist, nicht immer besonders menschenfreundlich ist, dass aber alle eben in dieser Situation leben und das durch solches Verhalten dann zum Teil schaffen zu kompensieren.
Wenn du einmal auf die Dinge gucken müsstest, also mit denen wir jetzt, wenn die deutschen Touristen nach Russland kommen zur WM, du hast vor ein paar Tagen, war das glaube ich, diesen Eintrag geschrieben, das war der vierte, also der viertletzte, der ist überschrieben mit viel Russlandwissen in wenigen Worten. Ja. Da hast du so eine Liste gemacht, 20 Mal im Sinne von ja und 20 Mal mit Dingen, die nein, nein sind. Also zum Beispiel, ja, Thomas Anders tritt auch diesen Sommer wieder in Russland auf. Oder
das ist korrekt.
Nein, sowas, wer sicher von A nach B will, hält nicht einfach die Hand raus und steigt in ein beliebiges Auto ein. Also gibt es für dich gewisse Dinge, die wir auf jeden Fall wissen sollten, wenn wir jetzt als deutsche Touristen dahin kommen?
Also nur das kannst du natürlich grob in zwei Hälften teilen. Das eine ist so das Alltagswissen. Also lange war es in vielen russischen Städten üblich und ist es in manchen kleineren auch, kleinere ist Quatsch, ist es außerhalb der Metropolen auch immer noch, dass du einfach die Hand raushältst und jedes Auto wird automatisch zum Taxi, nimmt dich mit, du musst irgendwie feilschen. Da würde ich immer von abraten. Ich habe das früher auch gemacht. Ich gucke da heute anders drauf. Wenn du nicht sehr gut drin bist, in einer Situation sehr schnell diese Abschätzung zu treffen, ist dieses Auto sicher, ist dieser Fahrer sicher, ist dieser Fahrer nüchtern, dann würde ich das nicht tun. Viele Sachen über Alltagssituationen, Höflichkeit, weiß ich nicht, nur weil jemand neben dir in der Metro aufsteht, heißt das noch nicht, dass dieser Platz für dich gedacht ist. Wahrscheinlich macht er den gerade frei, nicht weil er aussteigt, sondern weil er gesehen hat, da ist jemand, der ihn dringender braucht. Das ist hier sehr viel üblicher. Aber natürlich müssen wir auch darüber reden, dass wir hier Deutsche sind in einem Land, wo zum Beispiel einer der WM-Austragungsorte Wolgograd ist, das frühe Stalingrad. Und dass man auch mit einem gewissen Geschichtsbewusstsein in dieses Land kommen sollte und mit einer Haltung, die jetzt nicht als erstes vielleicht, hurra, ich komme aus Deutschland, mir gehört die Welt, sein sollte, das ist ja auch klar. Also ich kann jedem nur raten, der die Chance hat, nach Wolgograd zu kommen, dort mal in diese Halle der Stille zu gehen, wo an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs erinnert wird und dort mal ein bisschen die Klappe zu halten und mal zu gucken, was das mit einem macht.
Katrin, jetzt haben wir die letzten Minuten mehr über Fußball-Weltmeisterschaft, so ein bisschen auch pragmatisches Wissen der Deutschen, auch so ein bisschen, hey, nochmal dran denken, wir fahren vielleicht auch als Gäste in Land, das haben wir 2006 vielleicht auch bei Menschen gemocht, wenn die das hier irgendwie verstanden haben, dass sie Gäste sind, dann kann man auch Gastgeber sein, das hat ja immer so zwei Dinge. Jenseits dessen lebst du seit guten 4 Jahren in Russland und bist da auch viel gereist. Gibt es ein Erlebnis in dieser Zeit, wenn es das gibt, bei dem dir nochmal was klar geworden ist über dich, über das, was du vielleicht vorher über Russland gedacht hast? Also wenn man so einen Begriff wie Schlüsselerlebnis mal bemühen will, gibt es das für dich?
Also jetzt nicht das eine große bahnbrechende, aber es gibt natürlich Momente, in denen man nochmal anders nachdenkt. Also wir waren ja eben beim Thema Geschichte, Nazi-Deutschland, Sowjetunion und dann natürlich später Russland. Und ich habe ja schon am Anfang mal erzählt, dass ich hier in einem Chor singe. Und als in dem Jahr, und dieser Chor hat in vielen russischen Städten ist es so, dass sie sich im Sommer, es sind hier 3 Monate Schulferien und da lehren sich die Städte, die Kinder sind bei den Großeltern oft auf der Datsche und darum ist es zum Beispiel so, dass dieser Chor nicht das ganze Jahr durchprobt, sondern es zerfällt wie so in 2 Semester. Und die Frühlingskonzerte sind immer im Mai und Mai ist ja sowieso das immer 9. Mai, in Russland ja am 9., nicht am 8., das Gedenken ans Kriegsende. Das ist hier natürlich eine sehr große Sache. Und in dem Jahr, als es nun genau 70 Jahre waren, war unser Konzertprogramm auch so, dass eben eine Hälfte dann Partisanenlieder waren und Lieder, Antikriegslieder aus der Sowjetunion, auch durchaus Lieder, die Leute motivieren sollen, also durchaus militaristische Lieder auch in den Kampf zu ziehen, aber eben der Kampf gegen den Faschismus. Wir haben da ziemlich viel gelernt und die Idee war, der Chor ist halt ein internationaler, dass da nicht nur russische oder sowjetische Lieder gesungen werden. Und unser Dirigent, muss man sagen, dem ist diese ganze internationale Sache ein wichtiges Thema. Der ist aber auch ein ziemlicher, Scherzkeks ist ein altes Wort, aber der haut halt auch immer gerne einen raus, so einen Spruch. Und man muss schon sagen, dass zum Beispiel im Vergleich zu Großbritannien, wo du ja oft hörst, das war der Krieg gegen the Germans, the Huns, Germany, sowas. Und ich es hier in Russland sehr viel mehr erlebt habe, dass Leute darauf achten zu sagen, Hitler-Deutschland, Deutschland unter Hitler, Nationalsozialismus und nicht so sehr diese Parallele zu Deutschland heute zu ziehen. Und worauf ich hinaus will, ist, wir hatten dann irgendeine Probe und Sergei, unser Dirigent da vorne, flapste so ein bisschen rum und sagte so, und jetzt habe ich ja irgendwie hier die russischen und sowjetischen Stücke ausgesucht, aber wir wollen ja internationale Sachen singen und ich möchte zur nächsten Probe, bringt doch mal alle was mit, was eure Leute bei euch im Land, die gegen den Faschismus gekämpft haben, was haben die denn so gesungen? Bringt mal alle ein Beispiel mit, hier Katrin, hör, du doch auch. Und das war natürlich irgendwie flapsig und dann war Probenpause, weil wir immer in 2 Hälften proben und ich war umringt sofort von mehreren Mitsängerinnen, die nochmal klären wollten, dir ist klar, dass der Gay nicht meinte, dummer Spruch, die Deutschen sind Nazis, haha, ihr habt keine Partisanenlieder, das war so geflapst und ihr habt doch bestimmt was und das gipfelte in dem Satz, was haben denn eure Stauffenberg-Attentäter gesungen? Die müssen doch auch was gesungen haben, dann bringst du das mit. Und das war gleichzeitig so nett gemeint und so irgendwie absurd, diese Frage und darüber nachzudenken und diese Situation, aber alle gewillt, etwas so historisch Belastetes in so einer Situation irgendwie so zu lösen, das hat mich schon länger beschäftigt.
Hast du was mitgebracht?
Ich habe letztlich nichts mitgebracht, weil jemand anders was mitgebracht hat. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten Lili Marleen. Ich weiß es nicht mehr genau, nagel mich jetzt nicht draus fest, aber wir haben tatsächlich halt dann internationales Repertoire, weiß ich nicht, mit Bella Ciao und verschiedenen Sachen, dann tatsächlich auch gesungen, ja.
Aber das heißt, es gibt tatsächlich auf der einen Seite natürlich ein großes historisches Verständnis und auch eine, sagen wir mal, Wertschätzung dafür, dass es wert ist, gegen den Faschismus natürlich gekämpft zu haben und darauf darf man auch stolz sein. Und auf der anderen Seite aber ein starkes Bemühen dazu, wenn du da jetzt als Deutsche hinkommst, das nicht direkt mit dir in Verbindung zu bringen, sondern zu sagen, hey, du bist heute da und wir wollen dich wertschätzen als solche. Also da gibt es eine, es ist ja gar keine Trennung, sondern es gibt eigentlich eine gute Haltung zu beiden Dingen.
Ja, und also jetzt nicht mich davon wirklich zu trennen, das ist natürlich, als Deutsche ist das ja meine Geschichte, also es ist jetzt nicht komplett, lass uns darüber nicht reden, sondern eben zu sagen, das ist jetzt die Situation und das bist du und das ist die Vergangenheit, die mal stattgefunden hat und wie gehen wir jetzt damit um? Das ist ja jetzt nicht immer in Worten total reflektiert, weißt du, das war
aber
auch
Haltung.
Nicht super ausformuliert. Genau, die Haltung, die damit schwang, die fand ich interessant und hilfreich und da habe ich mich irgendwie, ne, ich hatte schon den Spruch eigentlich nicht in den falschen Hals gekriegt, aber dieses Bemühen, das nochmal klarzustellen, dass man da sauber miteinander ist, das fand ich bemerkenswert und erst recht halt, wie du sagst, in einem Land, was so viel auch heute noch seiner Identität zieht aus dem Sieg über den Faschismus, aus dem Sieg über Hitler-Deutschland, das ist ja so das und vielleicht noch die orthodoxe Kirche sind ja so die zwei großen einenden Momente, über die versucht wird, Russland nach der Sowjetunion zu dem zu wie sagt man, definieren.
Zu vereinheitlichen auch so ein bisschen, oder zusammenzuhalten.
Ja, vereinen, genau. Ja, und das fand ich bemerkenswert.
Hast du, also gibt es so ein Gedankenexperiment, ich weiß gar nicht, wie der Spielplan das hergibt, aber es muss ja die zumindest theoretische Möglichkeit geben, dass die russische Mannschaft irgendwann auf die deutsche Mannschaft treffen könnte. Ist sowas überhaupt ein Thema, dass man sagt, oh, wenn das dann dazukommt, das ist irgendwie auch nochmal mehr aufgeladen als jetzt nur ein WM-Spiel, was ja eh schon aufgeladen genug ist?
Ist nicht mein Eindruck. Also zum einen, also ich bin da glaube ich nicht taktlos, wenn ich sage, dass das massiv unwahrscheinlich ist.
Ja, ich glaube, es müsste im Finale passieren, glaube ich.
Es müsste im Finale sein. Und da kann man nun von beiden Seiten in unterschiedlichen Maße dran zweifeln, ob das klappt oder nicht oder so. Und ich will natürlich nichts kleinreden, aber ich habe keinen Russen getroffen, der davon ausgeht, dass das klappt mit dem Finaleinzug, sondern der Tenor, den ich hier so erlebe, ist, wenn wir die Gruppenphase überstehen und danach vielleicht noch ein Spiel haben, dann ist das schon eine gute Sache.
Damit ist das kein Thema, ob man Deutschland
damit
begegnet und wie man...
Damit ist eigentlich kein Thema, genau. Und generell gehört deutscher Fußball einfach eigentlich etwa zu den Dingen, für die man hier unverdient gelobt wird. Also so beim Smalltalk ist immer so, ach, du kommst aus Deutschland, super Fußball, super Bayern München, super Autos, manchmal super Rammstein, sowas. Also das sind die klassischen Sachen. Viele Leute sagen hier die Bundesmaschine oder die Bundesmannschaft. Aber immer die Maschine. Deutschland, das ist die Maschine.
Was ja auch so... Man weiß nicht, ob man es mögen soll oder nicht.
Ist so halt charmant. Ist aber nett gemeint.
Ja, genau. Ja. Genau, es war zumindest nett gemeint. Wir haben das vor, also wir in Deutschland haben das vor 12 Jahren erlebt, 2006, dass sich, würde ich zumindest auch sagen, wirklich was verändert hat in Stimmung, in wie wir irgendwie miteinander umgehen und so. Glaubst du, dass das überhaupt irgendwie nachhaltig was mit Stimmung und Haltung in Russland was machen wird? Oder ist das einfach ein Großevent, wo das Land natürlich beweist, das können wir sauber abwickeln, aber es ist nichts, was jetzt, sagen wir mal, emotional die Menschen so sehr erreicht, dass sich da nochmal was verändert, auch im Sinne von, hey, da ist die Chance, ein anderes Bild von Russland in der Welt zu erzeugen oder irgendwie sowas. Das war ja das, was in Deutschland nach 2006 durchaus der Tenor war.
Oh, ich finde das so schwer zu sagen. Also wir hatten ja hier vor 4 Jahren die Winterspiele in Sotschi und ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das Russland irgendwie zu einem, weiß ich auch nicht, dass es dadurch irgendwie weltoffener geworden wäre oder so. Klar ist, diesen Sommer sind bestimmt mehr Leute aus anderen Ländern, auch in den Städten, die eben nicht Moskau oder Petersburg heißen und die das vielleicht so sehr sonst nicht erleben, wo man jetzt nicht jeden Tag einen Isländer auf der Straße trifft oder einen aus Ägypten oder so. Aber ich weiß es nicht, ob das jetzt die Stimmung im Land dauerhaft beeinflusst. Im Gegenteil, ist ja zum Teil, du hast das ja gesagt, es ist wichtig als Großereignis, dass das auch zu funktionieren hat. Das heißt, es ist tatsächlich sogar so, dass zum Beispiel während der WM zum Teil die Russen mit vielen Einschränkungen leben müssen. Das sind, weiß ich nicht, bürokratische oder alltägliche Einschränkungen, Straßensperrungen, sowas. Das geht aber bis hin zu Einschränkungen, Protestverbote, Meinungsfreiheit. Insofern, so sehr man sich wünscht, dass so eine WM ein positiver Faktor ist, werden das schon während des Turniers einige Leute nicht so erleben. Oder zum Beispiel die Studierenden da oben in den Sperlingsbergen im Unigebäude, den sie echt direkt vor die Haustür die Fanzone gesetzt haben. Mit Fassungsvermögen, ich glaube 25.000 Leute. Und da ist jetzt Prüfungsphase. Und stattdessen ist da jetzt jeden Abend oder zumindest an den Spieltagen. Und die Studenten haben seit Monaten protestiert. Und es haben sich so Sachen geändert, wie in einer Stellungnahme hat die FIFA geschrieben, wir haben den Standort um mehrere Meter verlegt. So, ne?
Ja, das ist
oder
unfreiwillig
komisch. Studenten, die festgenommen wurden wegen der Proteste dagegen. Und das ist so sehr, ne, das bestimmt auch immer mal wieder völkerverständigend und ein Gefühl von internationalem Miteinander ist, darf man nicht unterschätzen, was es eben auch heißt für die Menschen hier im Land.
Ja, und das ist das, was du im Zweifelsfall auch damit verbindest. Ne? Ich habe da eine wichtige Prüfung gehabt und da war diese WM. Also das ist
genau,
ja die Erinnerung.
Ich musste zu meinen Großeltern auf die Datsche ziehen, damit ich in den 4 Wochen überhaupt lernen konnte, um meinen Abschluss zu machen oder so.
Ja. Du hast vorhin schon gesagt, du weißt, wo du am Sonntag das erste Deutschlandspiel schaust. Das hat sich so angehört, als ob das nicht im Stadion der Fall ist. Ist das richtig?
Nee, leider. Aber ich werde Deutschland, Südkorea in Kasan sehen. Und Kasan ist total toll, super Stadt, war ich schon ein paar Mal, mag ich sehr. Bisschen zu spät um die Unterkunft gekümmert, also das ist ein eher ranziges Airbnb, weil es auch sonst nichts mehr gab. Andererseits denke ich mir, für 2 Nächte...
Muss das gehen.
Das geht total.
Hast du die Chance, ein russisches Spiel zu sehen?
Leider nein. Wir haben jetzt in der allerletzten Runde des Ticketsverkaufs... Nee, warte, jetzt gab es nochmal welche, die in den Verkauf gegangen sind. Also inzwischen ist die vorletzte Runde, aber von diesen großen Runden war es schon die letzte, haben wir überhaupt erst Tickets bekommen. Das heißt, ich habe lange gezweifelt, ob das überhaupt klappt.
Wer Katrins Blick auf die WM und auf Russland lesen will, kann das tun. Unter anderem im WM-Countdown bei NTV auf der Homepage. Da hat sie die letzten 100 Tage geschrieben und setzt morgen mit der 0. Folge, weil der Countdown dann final vorbei ist, noch eins obendrauf. Und sie war heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Dankeschön, Katrin.
Danke, Sven, hat Spaß gemacht.
Euch viel Spaß, wenn ihr mit der WM startet und wenn nicht, dann euch eine gute Woche. Bis dann, ciao.
Deutschlandfunk Nova, 1 Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.